Ich habe das selber so gelebt tatsächlich. Also ich bin Geschäftsführerin von einem mittelständischen Bauunternehmen geworden. Da war ich noch
Ja.
nicht mal 30. Ich habe eine krasse Härte, glaube ich, ausgestrahlt, wenn ich jetzt so zurückgucke am Anfang. Weil ich dachte, dass Führung so funktioniert.
Genau.
In der Rückschau weiß ich und kann ich sagen, es gibt eben auch den anderen Weg. Es liegt an uns, das anders zu machen. Und ich finde es eine sehr spannende Frage und es macht mir richtig viel Spaß, mit so vielen krassen, tollen Menschen, auch Frauen vor allem, daran zu arbeiten.
Ja. Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madame Moneypenny Meets. Heute spreche ich mit Vera Strauch. Sie ist Gründerin von Dear Monday und Hostin des Female Leadership Podcasts. Mit ihrem Programm wie der Female Leadership Academy begleitet sie Frauen auf ihrem Weg in moderne, authentische Führung. Wir sprechen in diesem Madame Moneypenny Meets darüber, wie du Einfluss nimmst, ohne dich selbst zu verlieren, und warum Führung nichts mit Härte zu tun hat, sondern mit Klarheit, Selbstführung und Respekt. Vera verrät uns in dieser Folge, warum gehört werden so viel mit Selbstwahrnehmung und Status auch zu tun hat, wie du erkennst, ob du in deinem Job eine Rolle spielst, die dir vielleicht gar nicht so gut tut, und vor allem, wie du das auch änderst, wie du Klarheit über deine Ziele gewinnst und diese auch souverän im beruflichen Kontext kommunizierst, warum du lernen kannst, anzuecken und dein Anecken auch auszuhalten und wie genau das dein persönliches Wachstum beschleunigt. Wieso Führung ohne Dominanz funktioniert und warum Vertrauen nachhaltiger wirkt als Kontrolle. Plus, Vera teilt konkrete, super hilfreiche Tipps und ja Tools zur Stimmen- und Körperarbeit, mit denen du sofort selbstbewusster auftrittst, also wirklich zum Sofort-Nachmachen. Ich fand's richtig toll. Dieses Interview ist ein Gespräch über Rollenbilder, über Status, Körpersprache und auch innere Arbeit und vor allem auch darüber, wie wir Frauen endlich aufhören, es allen recht machen zu wollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Inspiration beim Hören. Ja, liebe Vera, damit ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Du warst ja nicht nur im Podcast hier zu Gast, sondern vor ein paar Wochen auch bei uns beim Mentoring Day, wo ja immer unsere aktuellen Mentoring-Teilnehmerinnen sind und wo wir einen richtig coolen Tag immer miteinander verbringen und eben auch immer so ja Impulsvorträge haben, wie eben auch deiner. Und der Titel war Own Your Voice, wie du Einfluss nimmst, ohne dich zu verbiegen. Und Own Your Voice passt natürlich sehr gut zu Own It, also Own Your Money und so weiter.
Ja.
Und vielleicht kannst du, Vera, noch mal ein bisschen drauf eingehen, also woher kommst du da gedanklich? Also was sind vielleicht so Situationen, die sicherlich auch die eine oder andere, wahrscheinlich sogar jede von uns kennt, so im Arbeitskontext, wo man sich irgendwie so blöd fühlt, ne? Keine Ahnung, ja, im Meeting, ich habe keinen Redeanteil im Meeting oder so, oder mir wird dauernd unterbrochen, da kennst du bestimmt 500 Situationen, vielleicht kannst du uns mal so zwei, drei so schildern, und danach gehen wir vielleicht noch gerne drauf ein, was man, ja, wie man diesem Thema so ein bisschen begegnen kann. Hast du da so zwei, drei Beispiele für uns?
Ja, du hast gerade das Thema Gruppensituation, Setting, zum Beispiel Meeting angesprochen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das ich auch aus eigener Erfahrung kenne. Ich habe lange in der Baubranche gearbeitet und hatte ganz tolle auch Kollegen weitestgehend und habe aber viel auch so natürlich in so Management-Meeting-Runden verbracht, aber auch in ganz unterschiedlichen Projekt-Meeting-Settings und war häufig die einzige Frau oder mit wenigen Frauen auch in der Situation, und ich kenne das sehr gut. Also was ich ganz häufig auch von den Teilnehmerinnen aus der Academy, aus unserer Female Leadership Academy höre, ist zum Beispiel, ich sage etwas und dann wird das irgendwie nicht richtig verarbeitet von der Gruppe, sondern es muss dann nochmal der Mann das Ganze anders formuliert aufgreifen und dann auf einmal finden es alle toll oder es gibt Resonanz dazu, die Idee ist super. Das heißt, so dieses, wie wirke ich in Gruppe und wie sehr begegne ich auch als Frau einfach gewissen Stereotypen, die dazu führen, dass das, was ich sage, anders bewertet wird als das, was die Männer von sich geben. Das wäre so das Gruppensetting. Das habe ich sehr viel auch untersucht in der Praxis und dann nochmal aus der Theorie jetzt in meiner heutigen Arbeit. Und auch in 1-zu-1-Situationen gibt es natürlich ganz viel auch aus diesem Bereich, ne? Also wie spreche ich mit meiner Führungskraft? Wie werde ich da gesehen, gehört? Wie setze ich mich da auch in 1-zu-1-Situationen durch, um meine meine Ziele zu verfolgen und natürlich aber nicht nur meine Karriereziele, sondern auch meine inhaltliche Arbeit gut machen kann. Und die finde ich auch nochmal besonders spannend, weil die nochmal eine andere Dynamik und nochmal mehr Einflussspielraum für uns bieten, finde ich. Weil Gruppe schon ja auch sehr spannend ist, aber auch sehr komplex sein kann. Gerade wenn dann da so sehr viel Dynamik auch zwischen den Männern zum Beispiel stattfindet. Und ich habe da häufig auch dazwischen gesessen und im 1:1 waren die alle nett und ganz anders und auf einmal war ich so, what's happening?
Verrückt, ne? So dieses Alpha oder dann so wie so eine Art Herdenverhalten oder so. So in der Gruppe muss ich jetzt nochmal und ja, interessant. Ja. Während du so erzählt hast, ist mir eine Situation eingefallen aus der Schule, da hatte ich das schon. Ist mir gerade so eingefallen, kam mir gerade so der Gedanke in den Kopf geschossen. In der Schule hatte ich das auch schon mal immer wieder, dass, und ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind und habe eigentlich kaum am Unterricht, ich habe mich selten getraut, was zu sagen. Und ich weiß noch, dass es dann auch in manchen Situationen, wenn ich mich dann mal getraut habe, was zu sagen, dann wurde das so ein bisschen so übergangen. Und dann hat sich irgendjemand anderes gemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, ob Junge oder Mädchen oder irgendjemand, der vielleicht besser war oder so, ne? Ist ja dann manchmal auch so ein Status innerhalb der Klasse. Wer ist eher so Dreierkandidat, wer ist eher so Einserkandidat? Und wenn Dreierkandidat was sagt, naja, weiß ich euch gar nicht hin. Und dann sagt der Einserkandidat was und ja, genau, super. Und ich weiß leider nicht mehr, warum. Es war aber auf jeden Fall im Deutschunterricht, wo ich eigentlich immer auch sehr gut war. Und da habe ich irgendwas gesagt und es war so, ja. Und dann wirklich 30 Sekunden später sagt jemand das genau das Gleiche. So, hä, was ist das denn? Und es fühlt sich so blöd an, ne? Wenn man ja so... Ich hab's doch gerade eben gesagt, so, und keine Anerkennung, kein Lob, es wurde nicht mal gehört, so. Und jemand anderes sagt es, der einen höheren Status hat, vermeintlich, und worüber wir gerade sprechen, ist ja eigentlich auch ein Statusding, so, wer ist kompetenter? Und da wird's dann auf einmal gehört, fühlt sich so richtig ohnmächtig, so richtig blöd fühlt sich das so an, ne, so, egal was du sagst, deine Worte sind eh nichts wert.
Und das ist tatsächlich was wir als Menschen was wir brauchen und was so ganz essentiell ist und deswegen in Kommunikation und in Führungsarbeit so wichtig ist, ich sehe dich, ich höre dich. Und sich nicht gehört zu fühlen, ist ja auch das, was uns zum Beispiel im Streit wütend macht. Also wenn ich im Streit wütender werde, dann liegt es ja nicht daran, dass ich das irgendwie so schlimm finde, dass du was anders siehst als ich, sondern dass ich denke, Natascha versteht nicht, was ich sagen möchte.
Das ist fünfmal gesagt.
Genau. Ja. Und deswegen ist das zum Beispiel auch also ein ganz einfacher, wichtiger Tipp, wenn es emotional wird, auch im Privaten, ins Verstehen wollen zu kommen. Das heißt nicht, dass ich einverstanden sein muss. Und es ist natürlich wichtig, dass im Idealfall in so einer Klasse oder Klassenraum lässt sich eben auch mit Meetingraum vergleichen. Da ist eine Person, die moderiert diesen Raum, die hält den Raum, die führt in dem Moment den Raum. Das kann die Führungskraft sein oder Lehrkraft. Das kann aber auch jemand anders sein, der gerade etwas präsentiert oder einfach das Meeting eingestellt hat. Und diese Person ist natürlich nochmal anders dafür verantwortlich, in dem Moment sicherzustellen, dass sich im besten Fall alle gesehen und gehört fühlen. Und deswegen kann ich das sehr verstehen. Ich habe auch viele dieser Momente, in denen dann so eine Form von Ohnmacht oder auch einfach ganz viel unangenehmen Gefühl entsteht, wenn wir uns nicht gesehen und gehört fühlen. Ja, und eine Dimension, die du gerade angesprochen hast, dieses Statusthema, genau, das hängt natürlich, das kann mit Gender zusammenhängen, weil wir alle mit einem anderen Status auf Mädchen, also Mädchen in einem anderen Status als Jungs schon zuschreiben. Das ist so ein Sozialisierungsthema. Das liegt gar nicht nur an den Eltern, die können da ganz viel Gender-Themen aufarbeiten. In der Welt da draußen ist es noch sehr, sehr präsent. Ja. Und wir arbeiten aber ja nicht nur gegen die Genderbilder an, sondern insgesamt gegen diese Oberfläche und was man uns zuschreibt. Und das kann was sein, was, wenn wir dann ein tolles Bild aufgebaut haben und irgendwie jetzt in der Klasse wahrgenommen werden als die Person, die alles kann und weiß, dann kann das was sehr Unterstützendes sein, aber andersrum natürlich auch. Und deswegen, alleine deshalb lohnt es sich damit, sich einfach mit diesem Bild auseinanderzusetzen und zu gucken, inwieweit möchte ich und kann ich dieses Bild vielleicht bewusster gestalten und in welche Richtung, damit es mir eben nicht im Weg steht bei dem, was ich erreichen möchte. Und da liegt ganz viel Macht natürlich bei denen, die zum Beispiel wie eine Lehrkraft mächtiger sind. Aber da gibt's auch ganz viel, was ich selber tun kann. Und das kann ein bisschen helfen, um gerade mit schwierigen Menschen, schwierigen Beziehungen einen guten Umgang zu finden. Und das ist voll Führungsarbeit übrigens.
Total spannend. Lass uns da doch super gerne reingehen. Also du hast jetzt gesagt, ich kann es auch bewusster gestalten. Wie würde das denn aussehen? Also was ist denn sozusagen mein Handlungsgestaltungsraum, den ich da habe?
Ich versuche es mal so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen zu beschreiben. Also ich arbeite zum Beispiel gerne mit der sogenannten themenzentrierten Interaktion. Das ist so ein ganz altes Modell von einer Therapeutin, die heißt Ruth Cohn. Da geht es um drei Dimensionen, die wir haben. Zum Beispiel, wenn wir mit Gruppe arbeiten. Und Gruppe meine ich jetzt zum Beispiel Meeting-Setting. Wir haben immer die Dimension, das gilt aber auch für jedes Team zum Beispiel oder für Familie. Oder auch, wenn ich für mich selber reflektiere und darauf gucke, wie ich mich so durch die Welt oder durch mein Team, durch mein Arbeitsumfeld bewege. Diese drei Dimensionen sind zum einen das Ich, das zweite ist das Wir und das dritte ist das Thema. Und das finde ich grundsätzlich hilfreich, in jedem Setting mal zu gucken, was brauche ich jetzt zum Beispiel in dieser Konstellation wir als kleines Team im Job? Was brauche ich von diesem Team, von diesem Job für meine Karriere? Aber natürlich auch zu gucken, was brauchen wir als Team und was ist mein Beitrag dazu? Mhm. Und dann kommen wir ja als Team zum Beispiel nicht nur zusammen, um uns miteinander zu beschäftigen und unsere Bedürfnisse unterzubringen, sondern auch, weil wir an etwas arbeiten. Und was ist eigentlich das Thema? Man könnte auch sagen, so der Sinn unserer Zusammenkunft. Und schaffen wir es auch, durch gute Führung, uns immer wieder auf das zurückzubesinnen, was wir zusammen erreichen wollen? Mhm. Und das hilft mir sehr, weil es auch auf einer ganz einfachen Selbstführungsebene natürlich spannend ist. Wir können für uns selbst Pläne machen. Was brauche ich? Was wünsche ich mir für meine Karriere zum Beispiel? Wie möchte ich vielleicht daran arbeiten, dass ich nochmal anders wahrgenommen werde in meinem Umfeld? Und dann ist da aber immer eben auch das Wir, weil wir natürlich wir sind soziale Wesen, wir sind immer eingebettet in einen sozialen Kontext und wir tragen auch immer dann Verantwortung mit für diesen Kontext und geben dann natürlich was rein, was jetzt über unser persönliches Fortkommen hinausgeht, sondern es geht eben auch um die Gemeinschaft. Und das hält sich eine Balance mit dem, wozu, was mache ich hier eigentlich? Also ne, was ist so das gemeinsame verbindende Thema? Mhm. Und diese Sinndimension, die kommt manchmal zu kurz und ist deswegen sehr spannend. Und wir neigen so, also in der themenzentrierten Interaktion geht es so darum, eine Balance zu halten, zwischen diesen drei Dimensionen. Mhm. Und es ist ganz spannend zu gucken, wo kippt es vielleicht? Wo bin ich vielleicht zu sehr bei dem, was die anderen brauchen und sich wünschen? Und was ich aber eigentlich brauche, zum Beispiel für meine Karriere, kommt viel zu kurz. Und ich bin die ganze Zeit nur dabei, im Job anderen gerecht zu werden, mich darum zu kümmern, dass alles läuft, dass es dem Thema gut geht, dass es dem Team gut geht. Aber das, was ich eigentlich möchte und brauche, kommt zu kurz. Es ist so ein klassisches, tatsächlich auch ein Frauenthema mit Anführungszeichen.
Wundert mich jetzt nicht.
Genau. Warum? Weil wir sozialisiert werden als die Kümmererinnen. Und das muss nicht bei jeder Frau so sein, aber das ist etwas, womit wir auch eher konfrontiert werden, was übrigens auch ein Dilemma ist, wenn wir in Führung gebracht, befördert und selber in Führung gebracht haben, dass wir dann eben damit konfrontiert werden, dass wir uns ja um die Gemeinschaft kümmern sollen und dass auch andere Frauen und Menschen von uns erwarten, dass wir uns um die Gemeinschaft kümmern. Und wenn wir dann aber an einigen Stellen vielleicht mal sagen, jetzt geht es da nicht um die Gemeinschaft, sondern es geht um die Sache oder jetzt entscheide ich hier was.
Oder um
jetzt
mich.
Auch mich.
Ja.
Dann kommt Widerstand. Und der kommt häufig auch unbewusst. Ne? Menschen reflektieren das nicht unbedingt, dass sie sich eigentlich ein anderes Bild von Frauen wünschen würden und gerade in der eigenen Bewertung anderer Frauen, deren Outfits, deren Verhalten eigentlich reproduzieren, was wir ja gemeinsam auch überkommen wollen.
Dafür muss ich natürlich aber auch erstmal selber wissen, was ich will, ne? Und wahrscheinlich erstmal selber meine eigenen Glaubenssätze über mich und über Frauen in Führungspositionen. Und also ich meine, wir haben das ja auch alle internalisiert, diese Misogynie, natürlich ist die Assistentin eine Frau. So, ne? Natürlich bin ich jetzt hier dafür verantwortlich, ob bewusst oder unbewusst, dass irgendwie alles so gut geht. Und in einem Raum voller Männer, ja, dann hole ich halt den Kaffee. Weißt du, es ist ja so drin. Ich fand spannend, was du gerade gesagt hast. Das so von so zu reflektieren und sich mal von außen zu betrachten, ne? Also so, was mache ich eigentlich hier sozusagen den ganzen Tag? Was ist vielleicht eigentlich meine Rolle? Wo möchte ich eigentlich hin? Und wo werde ich vielleicht immer so ein bisschen auch so reingedrängt in so einer Dynamik, die mir eigentlich gar nicht so gut gefällt? Und das ist ja übrigens nicht nur im Arbeitskontext so, sondern es ist im Familienkontext so, das ist ja eigentlich in allen Settings so, ne? Also im Sportverein, so, welche Rolle habe ich da und möchte ich die haben? So, und ich glaube, das ist schon richtig Arbeit, oder? Also das erstmal zu verstehen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, warum bin ich eigentlich hier? Und dann natürlich auch, wie komme ich dahin? Was würdest du denn sagen, sind denn so die Schritte auf dem Weg? Ne? Also angenommen, ich bin jetzt, es muss ja gar nicht unbedingt eine männerdominierte Branche sein, aber angenommen, ich bin jetzt in einem Setting, in einem Arbeitsumfeld und merke, ach, irgendwie bin ich da in so eine komische Rolle irgendwie reingerutscht, die letzten 6 Monate, ein Jahr, keine Ahnung. Eigentlich will ich ja dahin. Eigentlich möchte ich gerne den Laden übernehmen oder so, ja? Also kann ja, whatever. Also was ist, manchmal weiß man ja eigentlich schon, was man will. Aber es dann sozusagen umzusetzen und dann unbequem zu sein, Anführungsstrichen, so heißt ja auch dein Buch, ist ja dann, sind ja nochmal 2 vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Also, wie würdest du sagen, stoße ich diesen Prozess, angenommen, ich bin im Inneren klar, aber wie stoße ich den dann im Außen an? Weil eine Angst, die da sicherlich mitschwingt, ist ja Ausgrenzung, das klappt alles nicht. Wie komme ich konkret dahin? Also, muss ich da mit meiner Chefin sprechen, zu sagen, also, I don't know. Ja. Hilf uns.
Ja, da steckt so viel drin. Das ist.
Ja,
glaube ich. Ich würde noch einen Punkt noch einmal zu der inneren Klarheit sagen, ja. Weil das ist groß. Ich habe es gerade gefühlt, als du das gesagt hast, so mit dem, ich muss hier erstmal klar haben, was sind meine Glaubenssätze und wo will ich eigentlich hin. Das sind natürlich große Fragen. Und ich finde es wichtig, wir können auch losgehen, ohne dass wir all diese Fragen beantwortet haben. Und vieles beantwortet sich, genau, ich weiß, voll. So, vieles beantwortet sich auch im Machen und überhaupt erstmal dahin zu gucken und zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Was will ich? Mhm. Und dann vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, und was will ich wirklich? Mhm. Weil natürlich schon da die Bewertung von außen auf jeden Fall bei mir eine Rolle spielt. Darf ich das? Wer bin ich, das zu wollen? Mhm. Und ich finde ganz viel, oder so ganz viel Gutes, was mich so sehr motiviert ist, auch zu erleben, wie Menschen so richtig reingehen in ihre Träume und sich das erlauben, gerade in einer Zeit, die wir jetzt gerade erleben, wo ich das bei mir selber auch merke, dass mir sehr schwer fällt, groß zu träumen, positive Bilder von der Zukunft zu malen. Das ist aber ganz wichtig, vor allem, wenn wir halt die Privilegien und die Möglichkeit haben, uns Dinge auszumalen und auch eine bessere Zukunft für alle zu erträumen und auch wirklich dann ja ein Stück weit schon mal in der Theorie wenigstens zu erschaffen, was ja der erste Schritt ist, um das in der Praxis umzusetzen. Deswegen ist dieser Schritt, den du gerade genannt hast, so wichtig. Mhm. Und ich wiederhole es auch für mich immer noch mal mantraartig, dass es auch wichtig ist für andere, dass wir uns das erlauben und dass wir wirklich auch gute Bilder malen und dann ins Umsetzen kommen über wirklich die kleinsten Schritte. Ich finde, die kleinsten Schritte herauszuarbeiten und einfach mal zu machen und auszuprobieren, hilft sehr. Denn wir sind ja häufig mit den Erwartungen anderer konfrontiert, aber die sind selten als Thesen wirklich im Gespräch auch überprüft worden. Was meine ich damit? Ich denke vielleicht, mein Chef, der sagt mir immer nicht Bescheid, wenn da irgendwie das, was zu dem Projekt stattfindet, der hält mich wohl nicht für nicht so kompetent oder der glaubt nicht, dass ich das kann. Die Frage ist, habe ich das schon mal angesprochen? Und ansprechen muss dann ja kein dramatisches Feedbackgespräch sein. Und das meine ich auch so mit Manage Your Manager. Ja. Sondern das kann bedeuten, ich frage einfach nach. Das muss dann gar nicht irgendwie, das wollte ich Ihnen immer schon mal sagen. Ich finde das so doof, dass Sie mich da nicht mit einladen. Sondern stattdessen zu sagen, ich habe meine Frage. Ich finde dieses Projekt so spannend und ich glaube, ich hätte vielleicht auch 1-2 Ideen, was wir da noch tun könnten. Gibt es einen Grund, warum ich nicht mit dabei bin? Oder könnte ich vielleicht einfach mal als Probe oder einfach nur mal so mit reingucken, weil es mich so interessiert? Mhm. Das ist eine ganz andere Form, Erwartungen zu nicht nur zu managen, sondern im ersten Schritt erstmal für mich zu überprüfen, was für hypothetische Karussellschlösser baue ich da eigentlich gerade in mir, die mich zurückhalten, nicht nur loszugehen, sondern überhaupt erstmal mir vielleicht auch zu erlauben, gewisse Dinge in der Theorie für mich als Option in Erwägung zu ziehen. Und da spielen andere Leute und das Feedback von anderen, das spielt eine große Rolle, weil wir eben immer in dieser Resonanz mit anderen Leuten unterwegs sind, vor allem natürlich auch im Job. Deswegen glaube ich, ganz viel beginnt mit dem mir natürlich überlegen, was möchte ich eigentlich? Und dann in ganz kleinen und auch erstmal nicht so riskanten Schritten auszuprobieren und dann offen dafür zu sein, dass da manchmal Sachen überraschend gut laufen können auch. Das ist schön. So, also das ist, und gerade mit der eigenen Führungskraft, das ist ja jemand, der sehr viel Macht über mich hat. Mhm. Und da liegt natürlich sehr viel Potenzial für gute Veränderungen in die Richtung, in die ich gehen möchte. Weil wenn wir zum Beispiel uns so einen Konzernkontext angucken oder eine große Verwaltungsorganisation, da hängt viel davon ab, wie redet denn die mir vorgesetzte Person, wenn ich nicht im Raum bin, über mich? Mhm. Weiß sie, wo ich hin möchte? Unterstützt sie mich? ne, kümmert sie sich auch um mein Fortkommen und meine Karriere. Ja. Also das so auch, das wäre ja ein Beispiel für, ich identifiziere große Potenziale, an denen ich jetzt mit Fokus arbeite. Und die eigene Führungskraft wäre so ein Beispiel für, wenn ich mir ein Ziel vorgenommen habe, das meine Karriere betrifft, dann ist die wahrscheinlich ein großes Potenzial. Und da mal so im Kleinen anzufangen, mit dieser Beziehung bewusst zu arbeiten für meine Karriere oder das Ziel, das ich habe, könnte so ein erster Ansatzpunkt sein.
Ja, voll gut.
Kann
dazu
sehr viel sagen. Ich mache mal einen Punkt.
Ja, ja, nee, also ich möchte und ich würde das gerne nochmal aufgreifen, weil du hast gerade so ein Stichwort Klarheit. Also wenn ich muss natürlich, so habe ich dich jetzt verstanden, macht ja natürlich doch total Sinn, dass ich erstmal für mich klar haben muss, was möchte ich und wo möchte ich auch hin? Und dann hast du gesagt, und weiß meine Führungsperson das überhaupt? Ganz oft ist es, also kenne ich von mir auch, als ich noch angestellt war, ne, es, also davon auszugehen, dass man schon gesehen wird, dass der andere das irgendwie schon weiß, dass es ja irgendwie klar ist, dass ich da und dahin möchte. Aber, und das merke ich jetzt auch auf der anderen Seite als Führungsposition, so, ich kann nicht den ganzen Tag da sitzen und mir über 25 Leute Gedanken machen, wo die vielleicht wohl hinwollen. Ja, das ist auch nicht mein Job. So, ja, also der Job des Teams ist, mir das zu sagen oder ihrem Vorgesetzten das zu sagen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich, als ich noch angestellt war, auch nicht so richtig auf der Pfanne hatte, da war ich auch noch jung. diese Klarheit zu haben und das anzusprechen und das auch ein Stück weit, ich sag mal, auf gesunde Art und Weise auch zu fordern, ne? Und zu sagen, okay, ich möchte da und dahin. Wie kann der gemeinsame Weg dahin aussehen? Ne? Und da auch sozusagen diesen Prozess zu managen. Also nicht nur zu sagen, ja, ich würde ganz gerne mal einmal so ein Feedback sprechen, eigentlich würde ich ganz gerne da und dahin. Und dann das dem anderen überlassen, so dem Manager zu überlassen, sondern ist ja auch immer noch mein Thema. Also ich finde es total wichtig, diesen Prozess dann auch zu ownen, wie auch bei jeder Gehaltsverhandlung, diesen Prozess zu ownen. Dahin, dass ich da halt hinkomme, wo ich halt hinkommen möchte. Aber dafür muss ich es erstmal für mich klar haben und auch klar kommunizieren können. Ne?
Ja. Du hast gerade den Prozess, ich würde noch einmal.
Ja.
Du hast ja diesen Prozessaspekt angesprochen und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, im Prozess zu denken.
Ja.
Es ist ein Dialog, den ich die ganze Zeit führe. Und dann kommen wir nämlich zu, das war gerade noch Teil deiner Frage, was passiert denn, wenn ich dann anecke? Und das wird passieren.
Ja.
Und da haben ganz viele Menschen Angst vor. Und ich kenne es selber bei mir immer noch, wie ich daran arbeite, dass es mir egaler wird, was gewisse Gruppen über mich denken. Denn natürlich ist es wichtig, was andere Menschen über mich denken. Ja. Menschen, die mir wichtig sind, ist mir wichtig, was sie über mich denken. Leute, die wichtig sind für meine Karriere zum Beispiel, ist es wichtig, was sie über dich denken.
Ja.
Gleichzeitig, und das führt dann dazu, es ist natürlich, diese Angst ist nicht unberechtigt. Und mit dieser, also mit der Angst anzuecken, irgendwie da nicht gemocht zu werden, Sympathiepunkte zu verlieren, ne, weil ich eben was anspreche und dann sagt meine Führungskraft, also was bilden Sie dich denn eigentlich ein, dass Sie hier so ein Gespräch führen? Also vor diesen Momenten, glaube ich, haben viele Menschen Angst. Und dann finde ich es sehr wichtig, das zu sehen, das nicht wegzudrücken, aber einen Schritt tiefer zu gehen und zu sagen, okay, ich kann es vielleicht ein bisschen kleiner mich mal rantasten. Das wäre so ein Weg.
Mhm.
Ich kann im Prozess denken. Und selbst wenn ich dann in einem Moment vielleicht Irritation hervorrufe und die Person sagt, was bildet sich jetzt Vera eigentlich ein? Die Kollegin sagt, was bildet sich denn jetzt Vera eigentlich ein, dass sie jetzt auch noch in dem Projekt mitmachen möchte? Ne? Mhm. Selbst das. Und das dann einfach auszuhalten und zu sagen, it is part of the process. Es ist wirklich ein Teil.
Yeah.
Es gehört dazu ein Stück weit. Und ich kann selber aber steuern, ich bin dem nicht schutzlos ausgeliefert, sondern ich kann selber steuern, inwieweit ich das mal ausprobiere, in diese aneckenden Momente reinzugehen. Und dann kann ich aber auch wieder ajustieren. Ich muss nicht die ganze Zeit in Krawall und Widerstand sein. Das ist auch nicht konstruktiv. Und gleichzeitig anzunehmen, übrigens auch als Führungskraft, es gehört dazu, dass es Momente gibt, in denen wird mein Team sagen, oder einzelne Personen auf jeden Fall, diese Entscheidung hätte ich so nicht getroffen. Und dann liegt es aber an mir zu sagen, ich erkläre euch, warum ich diese Entscheidung so getroffen habe. Aber am Ende seid ihr erwachsene Menschen und ihr müsst gewisse Dinge aushalten, weil es auch in meiner Rolle liegt, als Verantwortliche für dieses Unternehmen zum Beispiel, auch mal mit euch anzuecken oder auch mal da draußen anzuecken. Und deswegen sehe ich so viel Kraft darin, dass wir uns an dieses Gefühl gewöhnen, uns auch mal ein bisschen ins Unbequeme reinzuwagen und dann Strategien zu entwickeln, damit umzugehen, denn das kann extrem unbequem sein und auch sich auch sehr unangenehm anfühlen. Wir sind dem aber nicht so ausgeliefert, sondern können so in diesen, ich finde, so dieses in den Driver's Seat zu gehen und den, ne, ja, so die Kontrolle ist vielleicht nicht das beste Wort, weil ich kann natürlich nicht alles kontrollieren, aber
zumindest, Einfluss.
Was ist mein und was ist euer? Und wenn ihr das doof findet, dass ich hier Karriere machen möchte, it's okay. So.
Ja, ich, voll.
Ne, so.
Total. Und genau, da finde ich, also wir haben das in unserem Kontext ja auch häufig, ne? Frauen und Finanzen, was willst du jetzt? Also Finanzen sind doch Männersache, bla bla bla. Ich meine, gerade von dem ganzen Tradwife und so weiter, diese ganzen furchtbaren Trends, geht es ja auch gerade wieder so ein bisschen in die falsche Richtung. Und da ist ja sozusagen auch das gleiche Thema des Aneckens. Und ich glaube, das haben wir Frauen einfach immer und überall. Da, wo wir mehr wollen, ja, was heißt mehr? Wir wollen ja nicht mal mehr. Wir wollen einfach nur so viel, wie der fucking durchschnittliche Mann auf dem Silbertablett bekommt, so, ja. Aber dieses, ja, so, und es ist ja doch, leider ist es Anecken, so, ne? Leider ist es Anecken, wenn eine Frau sagt, ich möchte das jetzt, ich möchte das für mich und auch einfach nur so, weil ich es verdiene und weil ich Bock auf Geld habe, zum Beispiel. Ja, why not? Und ich finde es immer wichtig, sich da auch nochmal bewusst zu sein, dass wenn die Leute, Kolleginnen zum Beispiel, wenn die dann so kommen, ja, was bildet sich Natascha jetzt hier ein, das ist deren Issue, das ist deren, die haben ein Problem, nicht ich. Das sagt so viel über die aus, wenn dann der Hate kommt, ja, also keine Ahnung, was dann dahinter steckt, ist mir auch wurscht. Aber diese Beurteilung oder diese negativen, diese Kritik oder dieses auch so Pseudo, manchmal so als Schutz getan, bist du denn sicher, dass du das kannst? Und du mit Kind? Und ja, das ist dann aber ein ganz anderes Niveau oder so, ne? Wo du denkst, ja, das ist, du tust so, als würdest du mich beschützen wollen, aber eigentlich willst du mich nur klein halten. Das ist alles deren Projektion. Das sind alles deren Issues, die halt hochkommen und wo ich jetzt gerade dann zufälligerweise die Projektionsfläche bin. Das finde ich auch nochmal so wichtig, dann im Umgang mit diesem Widerstand. Es hat nichts mit mir als Person zu tun, mit meinen Ambitionen oder so, dass das nicht richtig ist, sondern es hat was mit den anderen zu tun, dass die damit ein Problem haben. Und damit sollen die bitte zur Therapie gehen und nicht mich damit volllachen. Also können sie ja machen, aber weil der Punkt, den du gesagt hast, ist ja so entscheidend, ne, damit umgehen zu können. Und das prallt nicht wie Teflon an einem ab. So, wir sind ja soziale Wesen, natürlich macht das auch was mit uns, aber mir hilft es wirklich immer dann zu reflektieren, zu sagen, warte mal, die redet nicht über mich, die redet über sich selber und merkt es nicht einmal. Und dann bin ich zum Beispiel wieder frei und denke so, ja, cool, Problem gelöst, rede, was du reden willst. So, ich mache halt mein Ding, ja. Und ich finde, man muss auch nicht immer, also es klingt jetzt vielleicht auch hart, aber man muss halt auch nicht immer mit einem befreundet sein. Weißt du, was ich meine? Also ich kann auch durchaus auf der Arbeit oder auch in anderen Kontexten, darf es auch mal ein, zwei Menschen geben, die ich nicht mag und die mich auch nicht mögen. Ich muss ja nicht mit den Kaffee trinken gehen, kein Bock, mich mit denen zu streiten, aber ich muss auch nicht mit den schmusen. So, ja, und dann ist auch okay. So, wir sind ja erwachsene Menschen und können das ja auch managen, so, ne? Und alle, die das jetzt hören oder die auch bei dir sind, wir sind schon sehr reflektierte Menschen und ich finde, oder ich gehe immer davon aus oder gehe leider zu häufig davon aus, dass die anderen auch so reflektiert sind, aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ja, das, was wir hier machen, ist eine absolute Ausnahme. Ja, auch die Frauen, die bei dir in die Academy kommen, wir sind Ausnahmeerscheinungen auf dem Level von Reflektiertheit und dass wir unsere Ziele haben oder uns damit beschäftigen und so. Und das ruft natürlich auch Neid hervor, Hass hervor, aber das ist alles in der anderen Person halt drin.
Ja.
Rage beendet. Hast du nicht noch was anderes Schönes gerade gesagt? Das ist
eine große Befreiung.
Also was denn?
Ich finde, das ist eine große Befreiung und es ist für mich wirklich auch ein Thema, an dem ich immer noch arbeite, mich davon zu befreien und mich auch nicht verantwortlich dann ja zu fühlen. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen übergriffig zu sagen, ich bin jetzt für dein Wohlbefinden verantwortlich. Das ist nicht so, sondern es liegt bei jeder Person selbst und mir hilft das sehr so, auch im Team zum Beispiel zu sagen, was ist in meiner Verantwortung, wo muss ich auch voll reingehen und was liegt aber bei dir? Und dann, ist das manchmal, finde ich, schwerer gesagt als getan.
Genau, weil auch da wieder diese Caring-Sozialisierung mit reinkommt, ne? Dieses so, ich muss dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht. Und wenn es auf Kosten von mir selber ist, so diese Bedürfnisse hinten runter zu schlucken, runterzustecken, das Konzept von Sophia Fritz, dieses toxische Weiblichkeit-Konzept, ne? Das gute Mädchen, bloß nicht anecken, immer mit Schwimmen, unsichtbar sein, so. Eigentlich, die Bedürfnisse von jedem über die eigenen Bedürfnisse zu stellen. Mütter kennen das auch, ja, wenn man da in so eine bisschen zu sehr in die eine Richtung vielleicht ja, reinrutscht, ja, oder nicht wieder rauskommt oder so, dieses so sehr für alle zu sorgen und dann auch die Gefühle zu managen, ja, emotional load, es gibt ja nicht einen mental load, sondern auch emotional load, ja, ich bin für die Gefühle von allen Menschen verantwortlich, so, das ist einfach ein unheimlicher Druck und in solchen Situationen, ja, kommst du natürlich irgendwie sehr, sehr stark raus, weil es dann natürlich auch irgendwie um was geht, ne, wenn ich Lust habe auf Karriere, so, dann, ja, dann muss ich meinen Weg halt auch gehen. Und damit meine ich ja nicht, dann muss ich irgendwie bei Leichen gehen. Nur so, es wird ja dann auch dann schnell so total überzeichnet. Ja. So, nein, das heißt einfach nur, ich kann meine Ziele haben und kann meinen Weg finden, wie ich da hinkomme und die zu erreichen. Und es ist kein Nullsummenspiel. Also es, ja, ist nicht, wenn ich etwas habe, hat jemand anderes es nicht. So, genau, ist es nicht. So ist es nicht mit Karriere, so ist es auch nicht mit Geld übrigens. Ja, es ist schon, ja, es ist schon, ich sag mal, in der privilegierten Bubble, in der wir reden, eigentlich auch genug für alle da, so, ne? Ja. Und ja, ich finde das überhaupt nicht verwerflich, überhaupt nicht verwerflich, im Gegenteil, zu sagen, so, ich habe da jetzt Bock drauf. So, ich möchte hier weiterkommen, ich möchte wachsen, ich möchte lernen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und das ist ja auch, wir brauchen es ja auch. Unsere Gesellschaft braucht mehr Frauen überall, aber ja, vor allem in Führungspositionen, vor allem in der Führung, vor allem auch in der Politik. Und da kommen wir halt nicht hin, wenn wir immer Rücksicht auf irgendwie Thomas Gefühle nehmen, weil sein Ego leider so groß ist. Oder Sabine, die den Job eigentlich auch schon seit 10 Jahren haben will, aber noch nie den Mund aufgemacht hat. Da muss ich mich nicht, ja, dahinter ordnen und sagen, ja, okay, dann warte ich jetzt noch 10 Jahre, bis alle anderen vielleicht mal den Mund aufmachen und es halt nicht tun. So, da darf man schon auch für sich einstehen, finde ich.
Ja, das Weltbild, das du gerade angesprochen hast, ne, dass genug für, ja, alle da ist, das ist sehr widersprüchlich zu, ich nenne es jetzt, ich sage jetzt das Wort Patriarchat. Disclaimer.
Ja, ja, ja. Ja,
weil diese Haltung von, wir müssen auch im Team zum Beispiel im Wettbewerb zueinander stehen, die begegnet mir erschreckend häufig. Und wir sehen das natürlich auch auf der politischen Führungsschaubühne, was da so passiert, ja, gerade. Und, ja, das ist ein ganz anderes Weltbild als das, mit dem ich zum Beispiel an Führung gehe. Und das, ja, auch damit verbunden ist zu sagen, es ist genug für alle da. Und ich möchte eine Inspiration für Sabine sein und Sabine eher eine Sparringspartnerin sein dafür, wo sie noch hinkommen, ja, kann. Und vielleicht findet sie das erstmal doof, aber es ist ein Prozess. Und wahrscheinlich wird sie irgendwann hoffentlich auch an dem Punkt ankommen, dass sie sagt, dass sie vielleicht kommt und fragt, Vera, wie hast du das denn gemacht? Oder dass ich, ja, Sabine supporten kann, weil ich in einer anderen Position bin. Und deswegen ist mir das immer ganz wichtig, weil ich ja total dafür kämpfe, dass ganz viele Frauen in Führung kommen. Warum tue ich das? Weil Frauen die größte marginalisierte Gruppe der Welt sind. Und alleine durch diese Marginalisierungserfahrung finde ich eine andere Form strukturell von Empathiefähigkeit mitbringen. Ja. Und wie ich sie auch in meiner praktischen Arbeit erlebe, wirklich auch überdurchschnittlich häufig sehr viel reflektierter, sehr viel offener sind und einfach anders dann häufig auch an Führung rangehen.
Das ist empirisch belegt.
Dieser patriarchale, ja, Standard projiziert. Genau, wenn wir Frauen mit Volkswirtschaften profitieren davon, wenn Frauen Zugang zu Ressourcen haben, Gesundheit, Bildung wird anders umverteilt. Also es tut uns als Gesellschaften gut, wenn wir liebe Frauen zusammen in Führung gehen und wenn wir auch anders führen und eben, ja, nicht reproduzieren, wie Peter mit Hauen und Stechen vielleicht da hochgekommen ist, sondern gucken, wie kann ich meinen Werten treu bleiben, mich eben nicht verraten. Das ist was ich ganz häufig erlebe, wenn ich mit Frauen arbeite, die zum Teil auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich Lust auf Führung habe. Mhm. Dass zum in den Köpfen auch bei mir lange verankert war, ich muss halt so viel aufgeben von mir als Person vermeintlich auch, um erfolgreich zu sein, um in dem System zu bestehen. Mhm. Ich bin gar nicht bereit, das zu geben. Und da müssen, finde ich, wichtig, dass wir uns bewusst machen, in was für einer Zeit wir gerade unterwegs sind. Es ist eine Zeit von tiefer Veränderung. Durch KI wird sich alles verändern, wir wissen es. Wer führt diese Veränderung? Wo sind diese Menschen? Wie führen wir diese Veränderung?
Ja.
Da ist allein dadurch entsteht noch mal mehr ein großes Momentum, zusätzlich zu Fachkräftemangeln und so weiter, das uns eine extrem starke Verhandlungsposition gibt, zu sagen, ich habe aber andere Bedingungen. Die muss ich natürlich klar haben, haben wir drüber gesprochen. Aber dann zu sagen, ich habe andere Bedingungen, was meine Zeit angeht, was die Art und Weise, wie ich hier vorgehe, angeht. Und ich weiß aber, dass dieser andere Weg, der nicht patriarchale Weg zu führen, ja, nämlich nicht über Dominanz, sondern über Respekt, den ich von anderen Menschen bekomme, dass das ein sehr erfolgreicher sein kann. Und der genauso auch funktioniert. Der braucht ein bisschen mehr Geduld und der braucht hier und da vielleicht sehr viel innere Arbeit, aber der kann sehr effektiv auch sein. Und deswegen tue ich es nicht nur für mich, sondern auch für andere und kann auch eine Inspiration sein, auch wenn ich erstmal vielleicht hier und da auf Widerstand stoße.
Ja, total. Ja, super spannend, was du sagst, Vera. Du hast gerade erwähnt, dass Frauen, und das finde ich nochmal ein super spannender Aspekt, weil du hast vollkommen recht, bis jetzt haben wir über die Frauen gesprochen, die sozusagen dahin wollen und das irgendwie auch wissen, aber den Weg noch nicht so ganz, so ein bisschen noch so wabbelig sind irgendwie. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gibt auch viele Frauen, die auch, die du auch in deiner Academy dann hast, die befürchten, sie müssten zu viel von sich aufgeben. Und das ist ja so ein bisschen auch dein Thema, sich ohne sich zu verbiegen. Ne? Das war ja auch dann bei dir, bei deinem Vortrag bei uns das Thema. Was genau steckt denn dahinter, dieses etwas von sich aufgeben? Was meinen diese Frauen damit?
Ich glaube, dass das die allermeisten von uns ja kennen, dass wir uns einfach bei der Arbeit nicht ganz so, wird auch einfach willkommen als ganzer Mensch fühlen. Und zu einem gewissen Grad muss ich auch sagen, Arbeit ist keine Familie.
Ja,
Arbeit ist ein Ort, an dem ich eine Rolle habe, ein professionelles, wie auch immer ich professionell dann definiere und wo eine gewisse Abgegrenztheit total nachvollziehbar kann. Und Menschen wollen unterschiedlich abgegrenzt bei der Arbeit sein. Gleichzeitig bewegen wir uns in Arbeitsumfeldern, die sind von einem gewissen Typ Mann für einen gewissen Typ Mann gemacht worden. Und dass ich mich also dann, wenn ich habe das ja heute noch, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und ich komme in so, oder ich neulich war ich auf so einer Messe von der Industrie, da waren da nur so Männer, wie ich die früher mit denen gearbeitet habe, alle hatten so blaues Hemd an und so eine dunkle Hose und ich kam dann mit meinem Kleidchen und habe mich wirklich, mich wieder so fremd gefühlt.
Ja.
Und das sind nur so kleine Momente, in denen ich dann immer wieder auch erinnert werde, so fühlen sich, glaube ich, die allermeisten Menschen, muss ich sagen, also auch die Männer haben ja durchaus Themen damit, dass sie eine Maske tragen müssen, wenn sie zur Arbeit gehen. Und ich glaube, ich würde vermuten, wenn Menschen reflektiert und gut im Kontakt mit sich sind und ihren Gefühlen und vielleicht auch einen anderen Anspruch daran haben, wie es ihnen geht, weil sie einfach mehr darüber nachdenken, dann ist es total nachvollziehbar zu sagen, ja, aber gewisse Dinge möchte ich einfach nicht in der Form, wie sie hier gerade stattfinden. Und dann fehlt, glaube ich, manchmal der Schritt und auch das Support-Netzwerk und die Inspiration. Es liegt an uns, das anders zu machen. Und ich finde es eine sehr spannende Frage und es macht mir richtig viel Spaß, mit so vielen krassen, tollen Menschen, auch Frauen vor allem, daran zu arbeiten, überlegen, wie kann das anders aussehen und wo habe ich die Energie und natürlich auch eine tolle Spielwiese, um Dinge anders zu gestalten. Und ich muss auch dazu sagen, bin ja lange in so Bürogebäude gegangen und dann habe ich in so einem Büro gesessen, dann mach mir die Lichtschalter an und dann klick, 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 klick und dann alles ist grau und alles ist so. Und es war trotzdem toll. Also ich hatte eine super Zeit, ich hatte total nette Kollegen, ich habe richtig viel gelernt, ich bin total toll da auch befördert worden. Ich hatte tolle Chefs zum Teil, von denen ich richtig viel gelernt habe. Also da war auch ganz viel Gutes. Und parallel gleichzeitig trotzdem bei mir vor allem am Anfang auch so eine Blockade, dass ich dachte, ich muss jetzt immer in so einen Hosenanzug und dann ziehe ich so lauter, ich hatte so eine eigene Garderobe nur für den Job, die habe ich nie privat angezogen, weil ich muss mich da jetzt verkleiden, weil sich alle verkleiden. Und irgendwann habe ich so gefragt, Moment mal. Und das war auch ein Prozess. Und dann habe ich angefangen, mich mal ein bisschen anders anzuziehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Mich mal ein bisschen anders zu geben und auch mal so einen privaten Joke zu machen. Und weil ich gemerkt habe, ich möchte das gerne anders teilen. Und dann habe ich eine ganz andere Resonanz bekommen. Und es ist fast wie eine Einladung für andere gewesen, auch nochmal hier und da ein bisschen anders. Ja. Auch mit mir unterwegs zu sein.
Ja, sehe ich total. Weil, also irgendwie schwimmen ja dann alle so in ihrer Suppe und das ist auch so eine Erfahrung von mir. Eigentlich so oft so, ne, dass man denkt, oder auch jetzt bei uns beim Thema Geld zum Beispiel, ne, einfach mal die Freundin fragen, ja, was verdienst du eigentlich und so weiter. Also dieses, ne, so diese Tabus zu brechen, also, oh ja, oh Gott sei Dank, also ich will ja eigentlich die ganze Zeit schon mal mit drüber sprechen, aber ich habe mich nie getraut und dann geht es total auf und denkst, ja, es braucht nur diesen einen Pieks, ja, diesen einen kleinen Funken an Mut, mal zu fragen, sag mal, so, alles okay, oder, ne, so, lass mal irgendwie über Geld austauschen, wie viel verdienst du eigentlich so, um sich dann so gegenseitig auch einfach da zu unterstützen, ne?
Ja.
Und würdest du sagen, dass wenn speziell Frauen dann, weil wir sind ja, ich weiß gar nicht, ob ich Führung will, dass dann die Wahrnehmung ist, dass ich mich dann noch mehr verstellen muss wahrscheinlich, oder? Jetzt so im Team schwimme ich so mit, so, und wenn ich mich dann verstelle, wenn ich dann irgendwie in Führung bin, dann muss ich aber wirklich einen Hosenanzug anziehen, dann darf ich nicht mehr lachen, dann muss ich hart sein, dann muss ich hier irgendwie alles im Griff haben, dann darf ich keine Fehler mehr machen. Das ist, glaube ich, auch viel Druck, den man sich da selber aufbaut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das, und das ist was, was ich subjektiv ganz viel merke und bei mir selber auch beobachtet habe. Dieses sich verstellen müssen und als Frau auch wieder anders bewertet zu werden, noch exponierter zu sein, noch mehr Judgment und
noch mehr Fläche zu bieten.
Genau. Ja, und deswegen glaube ich, viele, und das ist ein Teil meiner Mission, viele, dass auch die mega gute Führungskräfte wären und die auch richtig gute Konditionen für sich verhandeln könnten, das von vornherein so vom Tisch nehmen. Und deswegen daran arbeiten wir auch in der Academy. Da sind auch viele Expertinnen und Frauen dabei, die jetzt gar nicht die klassischen Führungskräfte sind, dass sie noch mehr erkennen, wo habe ich denn Führungsspielraum? Wo will ich vielleicht doch den nächsten Schritt gehen, obwohl ich es bisher nicht dachte? Gleichzeitig aber auch zu gucken, auch als Expertin kann ich super viel Einfluss nehmen und führe auf einem sehr wichtigen Level auch, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht formal irgendwie so ein C-Level erreicht habe. Ne?
Ja.
Also auch das zu nutzen und damit zu arbeiten. Und wir haben das übrigens untersucht. Wir haben The State of German Leadership, eine Studie durchgeführt mit dir Monday, und haben eine repräsentative Studie zusammen mit Apinio durchgeführt. Und einer der großen Gründe allerdings, was wir herausgefunden haben, weswegen Frauen eher zurückhaltender sind, in Führung zu gehen, ist auch das Thema Belastung, also vor allem auch zeitliche, mentale Belastung. Also dieses Thema Mental Load, das zieht sich auch da klar durch. Wenn Männer da andere Gründe haben, warum sie zurückhaltender sind, ist es bei Frauen, wenn sie zurückhaltend sind, vor allem auch dieser Grund, dass sie einfach auch anders Last außerhalb der Arbeit tragen und sich kümmern, immer noch. Und da einfach auch deshalb sagen, es ist mir vielleicht auch dann einfach zu viel.
Ja, und also da beißt sich ja die Katze wieder in den Schwanz, ne? Also ich habe gerade vorgestern irgendwann wirklich eine Studie gelesen, dass Frauen, wenn sie in Vollzeit arbeiten, immer noch mehr Care-Arbeit und immer noch mehr Mental Load machen, als der Mann, der auch in Vollzeit arbeitet. Also ich hatte immer so diese Pseudo-Ausrede. Ja, aber die Frau arbeitet dann in Teilzeit und dann hat die ein paar mehr Stunden und dann kann die da schon irgendwie so mitmachen, so ungefähr, was natürlich an sich schon Humbug ist. Aber als ich dann gelesen habe, warte mal kurz, wenn beide gleich viel Erwerbsarbeit leisten, macht die Frau immer noch mehr Mental Load, Care-Arbeit und so weiter. Und es fällt uns so krass auf die Füße, diese patriarchalische Scheiße. Wirklich, das ist immer, je mehr ich mich damit beschäftige, ich denke, es ist so ein krasses System einfach. Aber ja, wir werden das System jetzt nicht von heute auf morgen ändern, sondern eben genau durch sowas, was du ja auch machst. Also wir müssen es von unten irgendwie ändern. Wir müssen es von unten irgendwie da halt rein und diese Änderung selbst herbeiführen, weil das, was gerade im Außen passiert, ist eigentlich komplett genau die andere Richtung. Und da müssen wir einfach krass gegensteuern.
Und uns auch nicht verwirren lassen, da passiert ganz viel. Also so in den, ich kenne so viele Frauen, die auch zu Hause sich auch im Laufe der Partnerschaft anders aufstellen, anders verhandeln. Das ist natürlich anstrengend, liegt dann auch wieder an uns. Aber wir sind, ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg, einfach weil ich diese ganzen krassen Frauen erlebe, die sich dann wiederum auch gegenseitig supporten. Und dieses Thema von Community, Gemeinschaft, ist natürlich auch ein wichtiges, auch für das eigene Standing und auch als ein Baustein für das, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich wie kann ich mich dann trauen, nochmal vielleicht anders auch anzuecken, rauszugehen, ins Gespräch zu gehen. Nicht nur mit meiner Führungskraft, sondern vielleicht auch mal mit meinem Mann darüber zu reden, wenn ich jetzt irgendwie in der Partnerschaft lebe. So, wie kann ich jetzt hier, wie können wir das alles fairer verteilen? Ist natürlich so ein Support-Netzwerk. Und deswegen finde ich es auch so wichtig in dieser Zeit, uns nicht kleinreden zu lassen, dass wir keine starken Gemeinschaften hätten. Die haben wir nämlich, die haben wir gesellschaftlich, wo wir einander helfen und unterstützen, auch wenn wir vielleicht politisch zum Teil ganz unterschiedliche Einstellungen haben. Und wir haben starke Communities, Gemeinschaften auch unter Frauen, aber natürlich auch in unseren Freundeskreisen, in den Menschen, die uns umgeben, in der Nachbarschaft. Und das sind natürlich auch wichtige Punkte, die auch Last nehmen, die emotionale Last nehmen, weil ich mich aufgefangen fühle in meiner Frauenrunde, wo ich mal ehrlich erzählen kann, was mich gerade irgendwie Sabines Kommentar total aus der Bahn geworfen hat. Oder eben auch einfach Beziehungen, wo ich sagen kann, hey, liebe Freundin, alleinstehende Freundin, die mega gerne helfen möchte, auch mal das Kind von der Kita abzuholen, kannst du vielleicht dienstags den Kita-Run machen. Und auch da, wir müssen eben raus aus diesen Closed-Shop, heteronormativen Nuklearfamilienkonzepten, weil es auch so eng eben einfach jetzt für meine Arbeit zum Beispiel mit der Arbeitswelt verzahnt ist, dass es schon wichtig ist, dass wir da sehen, wie viel Einfluss haben wir auch in unseren kleinen familiären, freundschaftlichen Beziehungsstrukturen, um auch wirklich Hilfe anzunehmen und aber auch andere zu supporten. Und das finde ich ist einfach ein schönes Bild und etwas, was uns richtig gut tut und wo wir das nicht so skizziert wird, wie es, glaube ich, in Wirklichkeit ist, in der Wahrnehmung.
Und was wir unheimlich gut können. Was wir auch wirklich unheimlich gut können. So, da kommt uns unsere Empathie ja auch wieder sehr, sehr zugute. Ne? Also Empathie ist ja sowieso einfach eine sehr, sehr schöne Eigenschaft.
Ja.
Nur manchmal wird es halt ausgenutzt, ne? Oder zu viel irgendwie erwartet. Aber ich finde, gerade auch im Umfeld, in dem Kontext, Communities zu bauen, Netzwerke zu bauen, und das können wir einfach, das konnten wir schon immer gut. Das konnten wir schon immer gut. Und ich glaube auch, dass da so unsere kollektive Kraft einfach komplett drin liegt. Also anders wären wir es auch kaum schaffen, glaube ich, sondern wir müssen es zusammen schaffen. Und wir nichtsdestotrotz brauchen wir aber auch Leute, die vorangehen, die dann die Vorbilder sind. Ne? Also das braucht trotzdem mal so ein paar Leuchttürme, die sagen, komm, ja, wir Führung, ja, die Masse sozusagen so ein bisschen führt und sagen, wir gehen jetzt da lang oder wir probieren mal dies aus oder das aus. Und dann natürlich auch ganz, ganz viele, die halt mitmachen.
Und ich sehe es ja sogar so, um nochmal, ich sehe es ja sogar so, es ist so, wir sind eine große Gemeinschaft und immer mal wieder, je nachdem, was es für ein Thema ist, gehe ich raus und gehe vor in den Lead. Weil ich gerade diejenige bin, die zu diesem Thema was beitragen kann und die damit Erfahrung gesammelt hat oder die das total gerne mag und der da Spaß macht. Und dann kann ich mich aber auch mal wieder zurücknehmen und dann übernimmt jemand anderes. Und das ist so das Führungsverständnis, das sehr anders ist zu dem, es ist eine Person, die muss jetzt alles regeln, die ist für alles verantwortlich am Ende, was total unmenschlich ist. Und alle anderen lehnen sich zurück und sagen, sag mir bitte, was ich tun soll, Natascha, weil ich habe das so gelernt, dass das andere für mich machen. Ne? Ja, und ich glaube, da liegt auch in so einem neuen Führungsverständnis ganz viel Kraft für dieses, wie wir Gemeinschaft organisieren und einfach auf mehr Schultern verteilen und für alle mit ihren individuellen Stärken und Erfahrungen immer mal wieder der Moment auch kommt, in den Lead zu gehen. Und wo es dann natürlich gut ist, wenn die Leute gut ausgestattet sind mit den Skills auch kommunikativ in der Selbstführung und so weiter, um dann gut in Führung zu gehen. Und das können wir alle, das ist für alle da. Und so funktioniert auch Demokratie. Ne? Also wenn wir immer alle sagen, ja, das Führung ist was für andere, dann können wir gar nicht bewerten, ob wir überhaupt so geführt werden wollen, wie wir gerade geführt werden. Und deswegen alleine deshalb brauchen wir so ein Basic-Verständnis davon. Mhm. Und es lohnt sich, das zu reflektieren.
Ja, absolut. Du hast gerade noch was Interessantes gesagt und eine perfekte Überleitung, da wollte ich nämlich gerade eben mit denen. Du hast gesagt, dass es verschiedene Dinge gibt, die man auch, ich sage mal so Tipps und Tricks, also ne, wie ich mich selber positioniere, wie ich mich selber gebe, wie ich vielleicht auch rede. Ich glaube, du hast gerade irgendwas mit Stimme gesagt. Hast du da noch so eine Handvoll konkreter Tipps für uns? Du bist ja bei uns in dem Vortrag auch sehr auf Bodywork eingegangen. So wie ich mich sozusagen auch, das ist ja auch Teil von Selbstführung, wie ich da relativ schnell dafür sorgen kann, dass ich irgendwie vernünftig mir selber glaube, dass ich ein Standing habe, sozusagen.
Ja, ja. Die eigene Stimme ist dann ein sehr schöner Startpunkt, denn die ist ja so unser, ja, wir wirken durch die Stimme ganz maßgeblich auf Menschen. Mhm. Und das einfach mal im Blick zu haben und zu gucken, in welcher Tonlage spreche ich. Und es kann durchaus sein, ich merke das bei mir auch, wenn ich irgendwie aufgeregt bin, ich habe es manchmal auch am Telefon, dass meine Stimme so nach oben rutscht, das ist bei Frauen eher der Fall, dass wir dann so ein bisschen höher sprechen, als wir eigentlich sprechen. Mhm. Und was ein Tipp sein kann, ist über so ein ganz einfaches könnt ihr jetzt auch mal mitmachen, wenn ihr zuhört. Das kann man immer machen, auch ungefragt, in meine so eine natürlichere, entspanntere Stimmlage auch zu finden. Und dann ist Stimme natürlich so ein Weg, wir erzeugen Resonanz, es ist buchstäblich Schwingung, die wir reingeben. Grundsätzlich mögen wir, glaube ich, tiefere Stimmen lieber oder sind angenehmer für uns zu hören. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen jetzt irgendwie künstlich tief sprechen muss, nur es muss sowieso gar nichts, aber ich finde es trotzdem wichtig, mir das einfach bewusst zu machen und zu gucken, wie finde ich eine entspanntere Stimmlage, denn das ist natürlich auch ein Signal von, wie entspannt ist überhaupt mein Körper, wie entspannt bin ich. Und wenn ich die ganze Zeit im Dauerstress bin und dann die ganze Zeit meine Stimme irgendwie so mitmacht, weil die muss halt, ich jag da so durch, ich merke das bei Menschen, wenn ich so reflektiere, warum ist diese Person gerade, also wenn ich mit jemandem spreche und der spricht so hoch zum Beispiel, oder bei Männern ist manchmal auch so künstlich tief, dass ich dann mehr, irgendwas ist off. Und dann frage ich mich, was ist es? Und ganz häufig lande ich auch bei der Stimme. Und das liegt nicht daran, dass die Menschen irgendwie mit Intention irgendwie sich verstellen, sondern dass das einfach auch ein Zeichen ist, ein erlerntes Muster oder ein Zeichen davon ist, wie halte ich meinen Körper und wie sehr mache ich mir überhaupt Gedanken über meine Stimme. Deswegen das als kleine Idee. zum Mitnehmen. Und da steckt natürlich noch viel mehr drin, denn wir sind immer mit unserem Körper auch im Raum, auch im digitalen Raum. Und es lohnt sich sehr zu gucken, wie halte ich zum Beispiel auch meinen Körper. Das wiederum beeinflusst auch meine Stimme. Und ich mag sehr diesen Ausdruck von Being Expansive. Der kommt von Amy Cuddy, das ist eine Harvard-Professorin, die ganz viel diese Body-Mind-Connection und die Auswirkung vor allem auch auf unseren persönlichen Erfolg untersucht hat. Und sie sagt so, Being Expansive heißt, wenn ich mir erlaube, körperlich ein bisschen expansiver zu sein, mich weiter auszudehnen, dann passiert auch innerlich so ein Ausdehnprozess. Und das kann dann vielleicht auch wirklich dabei helfen, um einfach nochmal mehr auch weiter zu denken, anders Lösungen zu finden, auch meine Träume, meine Vorstellungen darüber, wer ich sein kann in der Welt, aber was die Welt auch sein kann, wirklich auszuweiten. Und deswegen, ich nehme das sehr ernst und ich habe häufig auch so diese Schrimphaltung am Laptop und mache nochmal schnell irgendwas fertig und bin sehr fokussiert.
Ja.
Aber es ist eben wirklich, es macht einen Unterschied, how we hold our bodies, wie wir unsere Körper halten und wie wir auch präsent sind, auch in der Demokratie mit unseren Körpern präsent sind. Habe ich neulich gehört, fand ich auch richtig stark. Das ist einfach wichtig und Körper sind gerade bei Frauen so ein beladenes Thema, weil wir so bewertet werden und es alle Menschen für so oder viele Menschen für so selbstverständlich nehmen, den Körper der Frau bewerten zu dürfen, dass das auch deswegen vielleicht einfach ein schwieriger Bereich ist und wir eben in diesen uns unseren Körpern zuwenden, richtig viel finden können. Und ich bin jemand, ich bin immer im Kopf unterwegs gewesen. Ich habe immer dieses Körperarbeitsthema viele Jahre so weggeschoben, gedacht, so bleibt mir weg mit eurer Körperarbeit. Ich glaube daran nicht. Und jetzt merke ich,
kommt man nicht mehr drum herum. Ist auch meine Erfahrung. Also ich glaube, wenn man kognitiv mit dem Kopf, irgendwann ist man am Ende der Fahnenstange angekommen, was man noch so kognitiv da sich noch irgendwo draufladen kann. Und irgendwann geht es dann in den Körper rein. Ja, ist auch meine Erfahrung. Also ich bin noch lange nicht irgendwie da, wo ich sagen würde, ja, ich weiß genau, was abgeht. Aber ich glaube, ich bin gerade auch so an dem Schritt so ein bisschen, ne, so dieses, irgendwo ist da, glaube ich, so ein Bereich, wo ich jetzt aus meiner Perspektive, es nützt nicht mehr, noch mehr drüber nachzudenken, weißt du, es nützt, also irgendwann ist der Grenznutzen von noch mehr drüber nachdenken und noch irgendwie dies und das und noch intellektueller und noch ein Buch lesen und so weiter, ist dann irgendwann erschöpft. Sozusagen. Und ich glaube, es ist eine Theorie auch von mir, wenn ich so in meiner Weiterentwicklung so überlege, was ist das Nächste? Und wenn ich mir so andere sehr erfolgreiche Frauen vor allem auch angucke, aber auch Menschen, die gehen irgendwann rein vom Kopf in den Körper, weil das dann noch mal so die Ebene tiefer ist. Genau. Stimme hatten wir, Körper hatten wir, super. Glaubst du auch an diese Power-Pose? Das wurde mir früher dann immer gesagt. Und ich habe es zwischendurch auch mal gemacht. Ne, so vor einem Vortrag oder so mal irgendwie. So Superman oder Arme nach oben machst du gerade?
Ja, das hat Amy Cuddy auch erforscht tatsächlich. Gibt so einen TED-Talk, können wir auch vielleicht in die Shownotes packen.
Ja, super gerne.
Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und ich merke es bei mir auch. Also,
cool.
Ja. Und es gibt natürlich noch vieles an. Also die Innenschau und einfach mit sich selber im Kontakt zu sein. Und also für mich war der große Gamechanger tatsächlich Meditation. Ich weiß, es ist schon abgedroschen, aber es ist halt wirklich ein Unterschied, ob man es nur sagt oder macht. Und so alleine morgens einfach nur 2 Minuten vorm Aufstehen mich hinzusetzen und einmal kurz durchzuatmen, in mich reinzugehen, zu überlegen, wie will ich heute in diesen Tag gehen, wofür bin ich dankbar? Gamechanger. Und auch übrigens auch ein gutes Zeichen, wenn ihr Stille aushalten könnt, ne? Weil ich habe das ganz lange gehabt. Ich war so getrieben, ich konnte das nicht aushalten. Und das ist, glaube ich, eine der größten Veränderungen für mich gewesen, in diesen Kontakt mit mir selber zu kommen. Und wenn wir an dem Punkt schon mal sind, wenn nicht, kommt man da auch hin. Ne? Das ist dann, wo der Widerstand liegt, das ist mit dem Unbequemen, wo der Widerstand liegt, da liegt Wachstumspotenzial.
Ja, ja.
Und das war sehr, großes Potenzial.
Ja, super. Wäre ein Thema, was ich auch von mir kenne, ist auf jeden Fall, dass ich immer dachte, Führung bedeutet auch Härte. Also dieses, da muss ich hart sein, da muss ich unbeliebte Entscheidungen treffen, dann muss ich irgendwie total durchgreifen, da muss ich, keine Ahnung, aggressiver werden oder so. Und das war zum Beispiel für mich früher immer ein Thema, so will ich eigentlich nicht wahrgenommen werden. Ist das eine berechtigte Angst Und oder bin ich dem wirklich so ausgeliefert? Oder wie kann ich es dann vielleicht ja auch anders gestalten?
Das ist eine super Frage. Ich habe das selber so gelebt tatsächlich. Also ich bin Geschäftsführerin von einem mittelständischen Bauunternehmen geworden. Da war ich noch nicht mal 30.
Ja.
Und ich habe eine krasse Härte, glaube ich, ausgestrahlt, wenn ich jetzt so zurückgucke, am Anfang. Mhm. Weil ich eben zeigen wollte, oder weil ich dachte, dass Führung so funktioniert.
Genau.
Obwohl ich sogar andere Vorbilder hatte. Aber ich hatte auch keine Vorbilder von Menschen, die so aussehen, so sind wie ich, Frauen auch, die es anders machen. Mhm. Und ich dachte, ich muss hier richtig den, vor allem den Männern auch zeigen, ich kann das.
Um auch Respekt zu bekommen wahrscheinlich, oder?
Respekt, genau. Ja. Mhm. Und jetzt in der Rückschau und auch durch die Dinge, die ich dann in dem Job gelernt habe, weiß ich und kann ich sagen, es ist auch empirisch belegt, wir können natürlich über Dominanz Einfluss nehmen, aber es gibt eben auch den anderen Weg und der heißt, wir bauen Respekt auf, Vertrauen auf zu Menschen. Und wir werden nicht wegen unseres Titels gehört und nehmen Einfluss, sondern weil die Menschen uns vertrauen, dass wir gut mit dieser Aufgabe umgehen und weil sie uns deswegen folgen. Also wir ziehen sie nicht mit und sagen, ich bin hier der Präsident und deswegen musst du jetzt mitkommen. Und wenn du nicht machst, was ich sage, dann gibt's Ärger. Das funktioniert auch. Das funktioniert übrigens auch in Erziehung. Das ist kurzfristig sehr effektiv und sehr schnell. Die Frage ist nur, wie nachhaltig bleibt das so? Und was ich ja möchte, ist, dass da Menschen sind, auch wenn ich meinen Job verliere oder einen anderen Job habe, dann habe ich immer noch einen Zugang zu den Menschen. Und ich komme nicht mit, ich bin hier die Geschäftsführerin und deswegen macht ihr jetzt, was ich sage, sondern ich komme mit, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, ich weiß, was ich hier tue. Das ist übrigens mein Einflussbereich, das ist hier mein Verantwortungsbereich. Und ich gehe in den, ich fülle den aus und dann bin ich manchmal natürlich klar in dem, was ich sage. Und das führt auch dazu, dass es durchaus aneckt. Ich muss aber nicht die harte Ansagenmacherin sein, sondern ich kann tatsächlich auch warm oder zugewandt oder wie auch immer ich mit den Menschen sein möchte, mit den Menschen sein und sehr klar in der Sache sein. Und ein weiterer Punkt, der auch zu dieser Härte führt, ist, dass wir zum Teil Führung auch zu hart organisieren, finde ich. Heißt, wir laden zu viel bei einzelnen Menschen ab und diese Menschen nehmen sich das aber auch, ich habe mir das auch genommen, und sind zu wenig klar darin, wo liegt auch Verantwortung bei euch, Menschen in diesem Team. Das sind alles erwachsene Menschen, die zusammenkommen. Ja. Und das ist auch eine neue Form oder eine moderne Form der Organisation, zu sagen, und das ist am Ende eine Führungsfrage, das ist nicht so sehr, wie wir unser Org-Chart malen, sondern es ist eine Frage von Führung, dass ich sage, so Leute, das ist mein Job zum Beispiel. Als Geschäftsführerin dieses Unternehmens bin ich dafür verantwortlich, dass wir hier insgesamt gute Prozesse haben, dass hier keiner grundsätzlich demotiviert ist, weil irgendwie Sachen komplett schief laufen. Ich kümmere mich um Personalbelange und so weiter. Andere Sachen liegen nicht in meiner primären Verantwortung. Am Ende treffe ich natürlich gerne große Entscheidungen, aber die kleinen täglichen Dinge oder auch die größeren Sachen, die jetzt mit deinem Fachbereich zu tun haben, die darfst du verantworten. Und diese Verantwortung und damit auch das Vertrauen, das gebe ich dir. Das heißt, da ist nicht bei mir so ein riesiger Berg, der mich total hart werden lässt, weil ich vollkommen viel zu viel trage, sondern es ist eine klare... Was ist deine Verantwortung und was ist meine? Das ist ein super schönes Führungsinstrument, immer wieder im Englischen heißt es Accountability zu kommen. Ja. Who's accountable? Und dann sind wir nämlich auch bei den Emotions, du hast es vorhin gesagt. Ich als Vera, als Geschäftsführerin von Team Monday, bin nicht verantwortlich für die Emotions der Menschen, die bei uns arbeiten. Ich bin verantwortlich dafür, dass sie sich nicht bei der Arbeit demotiviert fühlen, weil wir uns schlecht organisieren zum Beispiel. Das ist was, wofür ich mich, da gehe ich voll rein.
Ja,
klar. Nerv ich dann auch richtig rum. Aber bei anderen Sachen sage ich, das ist eure Verantwortung und ich sehe euch, und das ist eine Form von Augenhöhe und Respekt, ich sehe euch als erwachsene Menschen, ihr seid nicht meine Kinder. Und selbst mein Kind, sage ich ja, du bist jetzt 4, du kannst dich jetzt selbst anziehen.
Ja, genau.
Das ist nicht mehr meine Verantwortung.
Ja,
so, also deswegen, bei Kindern ist es ja eher so, dass man erst super in der Verantwortung ist und sich dann immer mehr rauszieht und so die richtigen Momente findet. Und bei erwachsenen Menschen ist es eben so, du bist ein erwachsener Mensch, du hast ein klar, und du brauchst dann natürlich auch Klarheit, was darfst du und was nicht, was ist in deinem Entscheidungsbereich.
Ja.
Und das ist eine Führungsaufgabe, das klar abzustecken. Aber dann können wir ganz anders auch Menschen wirklich respektvoll bei der Arbeit behandeln. Und das ist was wir zum Teil anders, also ich bin beruflich zum Teil auch anders sozialisiert worden und ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die gesagt haben, ich habe das immer schon so gemacht und das mache ich so von, wenn ich was anders machen soll, dann muss mir das jemand sagen. Mhm. Das ist aber, ne, das ist eine Kulturfrage. Ich bin da fest davon überzeugt, dass kein Mensch eigentlich so durch sein Leben gehen möchte und Menschen gehen ja auch de facto so nicht durch ihr Leben. Die zahlen ja auch ihre Miete, planen ihren Urlaub, kümmern sich um ihre Kinder und bei der Arbeit kann dann ja nicht unser gemeinsames Verständnis sein, dass das dann auf einmal da nicht mehr gilt, Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Das finde ich ist nicht das Menschenbild, mit dem ich auch anderen Menschen begegnen möchte. Egal, was für beruflichen Werdegang sie bisher hatte, wie sie ausgebildet sind. Ich glaube, wenn wir Menschen in ihrer Verantwortung sehen und ihnen Vertrauen geben und ihnen auch dabei helfen, das gut auszufüllen, dann ist das der Weg, um wirklich Potenzial zu entfalten und richtig menschenzentriert auch zusammenzuarbeiten.
Klarheit ist da auch wieder ein Schlüssel, ne? Klarheit, also kommt es bei mir auch gedanklich immer wieder drauf zurück. Also wie oft dieses Wort Klarheit jetzt schon gefallen ist so in unserem Gespräch, das ist einfach das. Und ich glaube, viele oder ja, ist so ein bisschen die Frage, man kann ja auch über Systeme führen. Ne? Also es ist jetzt nicht immer dieses Durchgreifen müssen oder so. Ich glaube, viele ziehen das dann schnell auf so eine persönliche Ebene. Man muss ja jetzt nicht stehen mit einer Peitsche oder jemand zum Meeting zwingen oder so. Ich führe über Ziele, über KPIs, über Strukturen, die es gibt, über Meetings. Ne? Es ist jetzt nicht, normalerweise sozusagen, es ist nicht so, ich werde die Chefin und muss irgendwie, hab hier einen Hühnerhaufen, und muss da erstmal, also vielleicht ist es in manchen Unternehmen so, keine Ahnung, aber normalerweise ist es ja nicht der Fall, sondern es gibt ja auch Prozesse so und Meetings und Strukturen, die mir ja auch helfen zu führen zum Beispiel. Ja. Ne? Ich glaube, man muss weg vom, kommen von diesem, ich bin Zirkusdompteur und stehe da mit der Peitsche und muss irgendwie total hart wirken und so und Dinge durchdrücken. Das muss ich eigentlich nur, wenn meiner Meinung nach irgendwo ein Prozess fehlt, wenn irgendwas fehlt, wenn die Kommunikation schiefgelaufen ist. Also man muss natürlich nie irgendwas durchdrücken, aber überhaupt sozusagen in so eine 1-zu-1-Situation zu kommen, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich dir mal richtig einen vor Bug schießen oder so. Das ist ja oft so ein Gefühl, warum hat das denn nicht? Ja, wenn man sich so innerlich so aufregt, kenne ich auch. Dann ist aber vorher was schiefgelaufen. Das ist eigentlich nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist eigentlich nicht, die Leute irgendwie zurechtzuweisen, sondern meine Arbeit ist dafür zu sorgen, dass jeder erfolgreich in seiner Arbeit sein kann.
Ja.
Also das ist meine Aufgabe und das mache ich am besten anhand von Systemen. Also um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, vielleicht hören das jetzt ein paar Frauen so, ach ja, nee, Führung, ich weiß gar nicht so, da muss ich so hart sein. Ist nicht der Fall, muss man eigentlich nicht.
Ja.
Klar sein.
Und klar sein und auch, es ist was total Schönes und das schließt so ein bisschen den Kreis auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, Menschen auch zuzuhören. Und im besten Fall natürlich, wenn eine Spannung entsteht oder irgendwo ein Konflikt ist, irgendwas gelöst werden muss, dann reinzugehen. Aber auch bei den bestehenden Prozessen, die es ja immer gibt, dann zu gucken, wie können wir es noch besser machen. Das ist auch was, was ich total schön finde. Ja. Und was auch toll ist, wenn man neu in eine Rolle befördert wird, erstmal wirklich wertzuschätzen, zu würdigen, zuzuhören und die Leute zu fragen, wie kann ich helfen? Wie können wir deine Arbeit noch besser machen? Oder was interessiert dich? Was beschäftigt dich? Wer bist du als Mensch? Dich gesehen zu fühlen.
Genau.
Und dazu gehört auch, gute Gründe zu unterstellen. Denn Menschen, ich komme auch noch aus so einer Kultur, wo dann auch früher in meinen alten Jobs, da wurde dann auch gestempelt in den Werken, wurden die Leute mit ihrer Arbeitszeit kontrolliert.
Ja.
Das ist natürlich eine Welt, in der dann auch schnell mal sowas kommt von, du musst aufpassen, dass die Leute alle ihre Arbeit ordentlich machen. Ich würde immer unterstellen, die Leute wollen ihre Arbeit ordentlich machen. Und wenn sie das nicht tun, dann geht es darum, über Erwartungen zu sprechen, Klarheit reinzubringen, zu verstehen, was führt vielleicht an äußeren Faktoren, die eigentlich in meiner Verantwortung liegen, dazu, dass die Leute nicht so arbeiten oder mit den Ergebnissen, die wir uns eigentlich wünschen.
Ja.
Also ich finde das Bild mit dem Zirkus dem Tür schön. Frage, was wäre das alternative Bild?
Ja, überlege ich auch gerade. Schwimmen mit Delfinen? Nein, auch nicht.
Aber auch schön.
So Therapiegeschichten. Liebe Vera, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sag doch nochmal unseren Moneypennies, wo sie dich finden können. Dein Buch heißt Unbequem. Wie kommt man in deine Akademie rein zum Beispiel?
Genau. Also erstmal habe ich ja auch einen Podcast, den Female Leadership Podcast. Da erscheint jede Woche eine neue Folge zu Themen rund um Arbeit und Führung, aber Führung für alle, also you're welcome. Das gleiche gilt für die Female Leadership Academy. Mein Unternehmen heißt ja Dear Monday. Wir machen Weiterbildung Female First, also berufliche Weiterbildung für Frauen. Und unser Herzstück ist die Female Leadership Academy, ein 6-wöchiger Leadership-Kurs, der digital ist. Das heißt, ihr könnt auch von überall teilnehmen. Ihr müsst jetzt nicht in den großen Ballungszentren wohnen, um an diese Leadership-Weiterbildung zu kommen. Und wir arbeiten bewusst viele Wochen zusammen, auch in Peer-Gruppen, die wir für euch matchen, damit ihr richtig tief in eure Themen einsteigen könnt und an euren persönlichen Zielen arbeiten könnt, aber natürlich auch an den Dingen, die für eure berufliche Rolle wichtig sind, einfach auf dir-monday.de/academy oder einfach sich da so mal durchklicken.
Und natürlich den Podcast hören, das ist natürlich auch immer.
Podcast hören, ein schöner, genau. Schöner Einstieg. Auch ein Vorgeschmack.
Ja. Genau. Liebe Vera, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Und ich sage mal, bis bald.
Ja, war ganz toll. Dankeschön.
Ciao, ciao.